dann stehst du da im Einsatz und denkst dir, bam. Mhm. Ja, also da stehst du im G20-Gipfel und dir fliegen die Steine um die Ohren und du denkst aber trotzdem, läuft. Versteh mich nicht falsch, das klingt jetzt ein bisschen verrückt, wenn man sagt, sowas wie ein G20-Gipfel macht einem Spaß oder gibt einem Energie, weil das ja eigentlich was ist, wo man nicht sein will. Aber es ist tatsächlich so, dass es einem Energie gibt, weil dafür trainiert man. Das sind so die Dinge, weißt du, und wenn dann deine Stärke, Entscheidungsfreude und die Kompetenzen, die du erlernt hast, zusammenkommen, dann gibt selbst so ein verrücktes Ereignis dir Energie, auch wenn es brutale Auswirkungen hat. Das, was da passiert, verarbeitest du. Also in der Situation bist du handlungsfähig, aber die Rechnung kommt danach. Das darf man auch nicht vergessen.
Es gibt Podcasts, die versprechen, dein Leben zu verändern. Das ist nicht meiner. Grüß dich, hallo, moin, moin oder was auch immer du sagst, zu Positiv führen. Der Podcast von und mit mir, Christian Thiele. Für Führungskräfte, die pragmatisch genug sind, um zu wissen, dass kein Podcast dein Leben verändert, aber neugierig genug, um trotzdem einzuschalten. Kalenderweisheiten, Lebensmottos und so weiter, die gibt's woanders. Was du hier kriegst von uns, von mir, sind Werkzeuge aus der Forschung, aus der Praxis, aus Gesprächen und dem Austausch mit Menschen, die beides können, denken und handeln. Und heute habe ich einen Gast, bei dem das ja besonders krass zusammenkommt. Ihr habt ihn eingangs schon gehört. Dr. Bernd Bürger oder auch Bürgi. Über 30 Jahre schon bei der Bayerischen Polizei, den größten Teil davon beim Unterstützungskommando. Das ist die Beweissicherung und Festnahmeeinheit, also die Frauen und Männer, die dann zum Einsatz kommen, wenn viele Menschen an einem Ort sind und man mit Ärger rechnen muss. Der Bernd, der Bürgi, Dr. Bernd Bürger, hat sich dort hochgedient, mittlerer Dienst, Gruppenführer, Zugführer, Dienststellenleiter bis zum Kommandoführer mit Verantwortung für knapp 200 Leute. Er hat nebenbei, und das ist eben der zweite Bernd Bürger, promoviert über Schichtdienst in der Polizei und er bringt heute Positive Leadership in Polizeien, Deutsche, aber nicht bloß da, in Bayern, in Hessen und demnächst über eine riesengroße Studie in Texas, an der er beteiligt ist. Und deshalb ist es allerhöchste Zeit, dass wir hier endlich mal zusammensitzen, denn die Frage, um die es in dieser Folge geht, ist eine, die ich wahnsinnig wichtig und spannend finde. Wie sollte es denn gehen, positiv führen in einer Organisation, die man vor allem dann ruft, wenn es scheppert, wenn es kracht, wenn es so gar nicht positiv zugeht, in einer Behörde, in Uniform, mit Schulterklappen, in einem Job, in dem man vor allem auf das Problem schaut, weil das ja der Auftrag ist. Der Bernd sagt, genau da geht es und genau da braucht man das und zwar am allerdringendsten. Als erstes wollte ich von ihm wissen, wie kamen denn Thema, also Positive Leadership und Typ, also Bernd, wie kam also Typ und Thema zueinander?
Ich glaube tatsächlich, die allererste Begegnung mit dem Thema, die habe ich noch gar nicht verstanden damals. Aber das ist was, was mich bis heute beeinflusst. Und zwar, ich bin 1997 eingestellt worden bei der Bayerischen Polizei. Und damals war der Laden schon einfach 30 Jahre älter. Also da war schon Hierarchie und Autorität noch deutlich anders als heutzutage, das muss man so sagen. Und ich hatte das große Glück, beim 23. Ausbildungsseminar eingestellt worden zu sein. Und da war der Seminarleiter, der Hans Lingel. Das war ein ganz moderner
Freak.
Absolut. Und das war ganz verrückt. Die anderen Ausbildungsseminare haben uns immer beneidet, weil wir nicht so antreten mussten, weil bei uns der Ton viel kameradschaftlicher, viel netter war. Die haben uns immer genannt den Club 23. Und was ich aber nie vergessen werde und was mich tatsächlich bis heute geprägt hat, war eine Ansprache, die der Seminarleiter am ersten Tag gemacht hat. Er hat gesagt, hey, Sie tragen jetzt Uniform, aber werden Sie nicht Uniform. Er hat das noch ausgeführt, also es war wirklich so eine Art, naja, Gedicht wäre übertrieben, aber es war wirklich, es waren mehrere Slogans und es kam immer und das Fazit war dann einfach, Sie tragen Uniform, werden Sie nicht Uniform, bleiben Sie Mensch. Und das war für mich wirklich so bewegend, weil das ist eigentlich, wenn man sich es genau überlegt, eigentlich genau das Engagement von Positive Leadership ist, nämlich die Menschen zu sehen, so wie sie sind, nicht als eine uniforme Masse zu behandeln. Und das war so die erste Begegnung, die ich mit dem Thema hatte. Und ja, ich hatte wirklich das Glück, das ging dann so weiter. Ich hatte in meiner Zeit, ich war dann im Praktikum bei der Polizeiinspektion Rosenheim. Und da kam ich in eine Schicht und die waren, das war...
Rosenheim, muss man ja vielleicht auch für Nicht-Bayern sagen, hartes Pflaster.
Absolut, absolut.
Drogen...
Ja, ja, also, ich, naja, oder? Also, sagen wir so, schon eine Stadt, wo einfach viel geboten ist, polizeilich, ja, also, ja. Da wird's einem nie langweilig, keine Sekunde langweilig,
ja.
Also wirklich krass, da hast du auch gleich ganz viele Fälle in deinem, damals noch Fach, ja, alles hier ausgedruckt, und ich kam da in eine Schicht, und das war wirklich der Wahnsinn, weil die so ein tolles Miteinander hatten. Da war Relationship so stark ausgeprägt, dass eben dieses ganze verrückte Tohuwabohu, was du da teilweise erlebst, das ist nicht so an uns rangekommen, weil wir einfach uns gegenseitig getragen haben. Das war echt richtig stark. Dann hatte ich ja das große Glück, zum Unterstützungskommando zu kommen. Und da kam ich dazu. Und da muss man eben auch sagen, das war früher noch auch alles anders, ja, wie vieles anders war. Damals war es aber nicht besser, sondern es war wirklich so, du hast eigentlich ein geplant freies Wochenende gehabt. Und am Freitag hat halt der Chef gesagt, ja, Pustekuchen, wir fahren jetzt hier mal nach XY, weil sich da irgendwelche Rocker treffen oder wie auch immer. Und dann sind wir da hingefahren, dann war das nichts mit dem freien Wochenende. Und dann möchte man ja auch meinen, ja, da kippt die Stimmung und ja, alle, boah, ist schon wieder... Das ist schon auch mal passiert, aber am allermeisten war es wirklich so, dass wir das gern gemacht haben. Es war einfach, wir hatten immer Spaß, also es war immer lustig bei uns und auch bei Einsätzen, wo nicht so viel los war. Es gab halt immer Leute, die ein bisschen Klamauk gemacht haben und es war immer witzig. Und das hat einfach auch durch diese, ich sag mal, schwierigen Umstände einfach immer durchgeholfen. Ja, genau, das war die nächste Begegnung. Dann würde ich sagen, irgendwann bin ich zum Accomplishment gekommen, in dem man tatsächlich mal auch eine Rückmeldung bekommt als Chef. Das ist jetzt auch nicht so häufig. Und insbesondere von Menschen, für die man nicht mehr verantwortlich ist.
Die typische Rückmeldung bei der Polizei ist wahrscheinlich der gepflegte Anschiss, oder? Versammelter Mannschaft?
Naja, von oben nach unten, nee, pass auf. Also das ist wirklich vor 30 Jahren, war das so, der Klassiker.
Ja,
war das absolut halt der Klassiker. Ja. Heutzutage passiert sowas sehr selten. Also nee, tatsächlich eher umgekehrt, dass ein ehemaliger Mitarbeiter mir Rückmeldung gibt. Also das ist das Accomplishment, was man dann tatsächlich in der Organisation so bewegen kann, was einem oftmals nicht so bewusst ist. Indem man irgendwelche Hebel zieht, irgendwas für jemanden möglich macht, was für den lebensverändernd ist. Und da habe ich so ein paar so Beispiele, die waren wirklich, wo ich mir gedacht habe, boah, krass. Ich hätte es auch anders entscheiden können. Ich hätte mich nicht so für den einsetzen müssen. Und was du da aber eigentlich bewegt hast, das ist Wahnsinn. Und das ist für mich so das A. Und my meaning, da kann man noch sagen, man trainiert ja beim Unterstützungskommando wirklich für die schlimmsten Lagen. Und das war tatsächlich der G20-Gipfel in Hamburg. Und da hat sich aber dieses Meaning bestätigt, weil dafür haben wir trainiert und da haben wir funktioniert hochprofessionell. Waren eine der ganz wenigen Einheiten, gegen die es überhaupt keinerlei Ermittlungen gab. Also die Jungs haben hochprofessionell gearbeitet und das war, ja, das war einfach rund. Und ich habe das aber nie zusammenbekommen. Also ich habe das nie, also mir hat ja nie einer Perma erklärt. Ich mache aber schon ganz lange, also ich wurde Kommandoführer beim USK und habe damals diese junge Generation, die Anführungszeichen.
Kommandoführer, wie viele Menschen hat man da in der Verantwortung?
Naja, zwischen 150 und 190. Also ist man Nachwuchszug, also werden immer 30 Leute ungefähr ausgebildet, so 190 insgesamt, Pi mal Daumen. Genau, und als ich der Chef wurde eben, habe ich diese junge Generation, also extra in fünffachen Anführungszeichen, kennengelernt und war aber damals schon wirklich so ein bisschen vor den Kopf gestoßen, weil ich mir gedacht habe, ja, sag mal, jetzt war ich da 8 Jahre nicht mehr da und irgendwie ist jetzt hier alles anders. Und habe dann in Münster, das ist die Deutsche Hochschule der Polizei, mit einem Soziologen mal abends auf ein Bierchen gesessen und habe dem mein Herz ausgeschüttet und dann hat der damals eben gesagt, hey, das ist doch die Generation Z. Habe ich mich mit dem Thema beschäftigt, habe viel gelernt, auch so über Führung, habe versucht, das anzuwenden und ich habe gemerkt, das funktioniert. Und dann habe ich da ganz viele Vorträge zu dem Thema gemacht und irgendwann kam ich so zum Schluss, Mensch, irgendwie hat ja alles das, was man da machen sollte, so Onboarding, die Beziehungspflege und diese ganzen Dinge haben ja eins gemeinsam, das ist eigentlich Führung. Und dann habe ich mir gedacht, ich stürze mich jetzt nochmal ganz tief in das Thema Führung und es gibt keine Zufälle im Leben. Ich habe bei Amazon geguckt und da kam mir Markus Ebner 2 Tage vorher erschienenes Buch Positive Leadership in den Stream irgendwie. Ich habe das bestellt, ich habe es gelesen und gedacht, ja, das gibt's ja nicht. Endlich bringt mal jemand das so auf den Punkt, was ich eben so als gute
was
Führung...
Was ich sowieso finde.
Was ich erlebt habe, wo ich mir dachte, hey Mensch, das matcht sich so mit meinem Erleben, mit meinem Empfinden. Seitdem bin ich voll on fire, habe mich zertifizieren lassen beim Markus. Wir waren ja auch zusammen in der Advanced-Zertifizierung und versucht tatsächlich... Also versuche, und es gelingt mir tatsächlich sogar auch, das in die Polizeien mit reinzubringen. Dadurch, dass es mir, glaube ich, ganz gut gelingt, das Konzept zu übersetzen in unsere Sprache, in unser Leben.
Ich finde, was der Bernd hier erzählt, ist keine Anekdotensammlung, sondern es ist eine Biografie, in der Positive Leadership eigentlich schon drin ist, bevor es einen Namen dafür gibt. Es gibt, um einen Spruch von Martin Seligman umzubiegen, Menschen, die Positive Leadership brauchen und andere, die Positive Leadership leben. Bernd, finde ich, gehört zur Kategorie 2. Der lebt das, der tut das, der atmet das. Und genau das höre ich auch von anderen aus der Polizei, die neben, unter oder irgendwie in näherer oder engerer Entfernung von ihm, mit ihm gearbeitet haben. Bernd ist gerade Doppelautor. Zwei Bücher von ihm sind aktuell am Start. Das eine heißt Positive Leadership in der Polizei, erfolgreich führen, wissenschaftlich fundiert, praxisnah umsetzbar. Daraus stammen die Hacks, über die wir gleich reden werden. Bei Springer ist es erschienen. Und ein zweites Buch ist in Arbeit, Wahlen Verlag, sei einfach kein Arschloch. Eine sehr amüsante und berührende Geschichte, die Positive Leadership ja nochmal aus einer ganz anderen Haltung und Perspektive erzählt. Von beiden bin ich gleichermaßen begeistert, so unterschiedlich sie auch sind. Und sehr begeistert bin ich auch von Bernds Positive Leadership Toolkits. Hat er zum Beispiel Kartensets für das Thema Gebrauchsanweisung oder Dankeskarten, die Dankstelle. Ja, und die Links zu alledem, zu Bernds Veröffentlichung natürlich in den Shownotes zu dieser Folge und oder auf Social Media, auf LinkedIn. Ja, und weil wir uns ja beide viel mit dem Permalead-Ansatz positiver Führung befassen, wollte ich von Bernd erstmal wissen, was heißt denn Positive Leadership? Nicht bloß, aber halt auch und besonders in der Polizei.
Eine Führungskraft, die Menschen wahrnimmt, die Menschen sieht und die so als Grundmindset hat, dass unser gemeinsames Ziel ist, als Team, in dem wir arbeiten, aufzublühen. Mhm. Ja, das ist so das große Ding. Und das hilft wirklich auch durch so alle Dimensionen durch. Mhm. Weil was brauchst du, um aufzublühen? Das sind genau die 5 Zutaten. Und das sollte so einfach dieses Grundverständnis sein, so dieses Mindset. Man könnte auch sagen, Menschen mögen und oder versuchen, ja, aber das ist manchmal gar nicht so einfach, weil manche mag man vielleicht auch gar nicht. Aber man muss trotzdem versuchen, die Menschen, die man vielleicht auch gerade im Team, wo man sagt, oh, da zwischenmenschlich wären wir jetzt nicht beste Freunde, aber auch die zu sehen und wachsen zu lassen. Deswegen finde ich das quasi noch ein bisschen den für mich treffenderen Punkt.
Menschen sehen, Menschen wachsen lassen, aufblühen. Ist das eine Sprache, die in der Polizei anschlussfähig ist?
Also da muss man ganz aufpassen, wirklich sprachlich. Das geht bei den positiven Emotionen los. Ja, machen wir jetzt nur noch Ringelpiez mit anfassen. Also bis hin zu genau dem, was du jetzt gesagt hast, aufblühen ist schwierig. Also man kann es ja aber übersetzen. Man kann ja auch sagen, also pass auf, mein persönliches Ziel von Positive Leadership ist wirklich, dass Menschen aufblühen, dass sie Wohlbefinden in der Arbeit haben. Aber das drüberliegende Ziel ist ja eigentlich, dass sie leistungsfähig sind. Also das geht ja eigentlich darum, dass die Organisation leistungsfähig ist. Mir persönlich, mir als Mensch würde das Aufblühen schon völlig langen, weil ich weiß, dass es eben langt um die Leistung, aber für die Gesamtargumentation hilft dann eben immer dieser Leistungsaspekt. Also hey, wenn wir möchten, dass unsere Organisation unter diesen herausfordernden Rahmenbedingungen, unter denen wir arbeiten müssen, wenn wir wollen, dass es funktioniert, dass die Menschen für uns da sind, dann brauchen wir das. Also rein über die Funktion und nicht zu stark über das Aufblühen, das esoterisch, also diese ganzen, den esoterisch angehauchten Wortschatz, den versuche ich da tatsächlich zu vermeiden oder beziehungsweise auch immer gleich zu entkräften. Also ich bringe schon immer solche Beispiele, um die dann die Kolleginnen und Kollegen auch ein bisschen schmunzeln zu bringen, weil ganz ehrlich, wenn man in sich reinhört und wenn man so ein bisschen in sich reinspürt, dann merkt man ja, was diese Dinge in einem machen.
Zum Zahnarzt geht man ja in der Regel nicht, weil man gerade nichts vorhat am Donnerstagnachmittag und sich einen schönen Nachmittag machen möchte. Also vielleicht auch ein bisschen Prävention, aber eigentlich man geht, weil man ein Loch hat oder Stress hat. Die Bundeswehr, die Feuerwehr und auch die Polizei braucht man ja eigentlich eher, also brauchen, wenn es irgendwo das Radl ist gestohlen, hier Pauli gegen HSV oder was weiß ich nicht was. Das heißt, inwiefern läuft man als Polizist, als Polizistin auch immer mit so einer Negativbrille durch die Welt?
Naja, das ist ja tatsächlich eine der Gefahren bei uns. Mhm. Also im Endeffekt, diese Negativbrille, die ist uns allen angeboren. Mhm. Die wird noch ein bisschen durch schulische Sozialisation verstärkt, weil dich ja keiner für die 5 richtigen Fragen lobt, sondern nur für die 10 Dinger, die du falsch beantwortet hast. Mhm. Die sind im Fokus. Und bei uns geht's ja letztendlich darum, dass wir den Menschen Probleme lösen. Die haben ein Problem, die rufen dann die Polizei und dann kommen wir. Mhm. Und das ist einfach unser Hauptgeschäft. Und das ist so das, wo wir wirklich sozialisiert sind. Mhm. Und wir gucken halt genau immer auf die Dinge, die da vielleicht nicht funktionieren. Und ganz verrückt, das ist sogar intern...
Linksschiefe Verteilung, würde man, glaube ich, sagen, unter Statistikern.
Ja. So? Pass auf, das ist sogar noch schwieriger bei uns, weil wir auch intern unglaublich kritisch mit uns sind, was Einsatznachbereitungen anbelangt. Deswegen ist es so gut, das Positive Leadership immer reinzubringen, zu sagen, hey, wir sollten auch auf die Dinge gucken bei Nachbesprechungen, was gut gelaufen ist. Aber es ist wirklich bei uns so, da wird ganz tief immer reingeguckt, also gerade beim USK, so eine professionelle Einheit, was waren die Dinge, die nicht funktioniert haben? Mhm. Das war für mich persönlich übrigens auch mal so ein bisschen frustrierendes Erlebnis, weil dieser G20-Gipfel, den als Kommandoführer zu machen, wir waren dort mit ungefähr 130 Leuten, da verantwortlich zu sein, das ist schon also nicht ohne. Also es war für mich selber auch so, boah, kriege ich das hin? Und ich finde, ich habe es ganz ordentlich hinbekommen. Ja. Und dann machen wir dann Nachbesprechung und dann kam auch von meinen Zugführern auch mir gegenüber Kritik, was ich unglaublich schätze, ja, dass du so eine Kultur hast.
Zum Beispiel, was haben die kritisiert?
Das waren taktische Details, wo ich sage, das kann man so oder so machen. Ja. Genau, ich habe mich für eine Variante von den beiden entschieden und dann kam man, ja, warum habe ich das nicht so gemacht?
Okay.
Genau, und das habe ich denen aber auch damals zurückgemeldet. Ich sagte, hey Leute, irgendwie, ich habe doch den Eindruck, das war jetzt ein richtig geiler Einsatz und irgendwie jetzt drehen wir uns über die Geschichten und ich mache mich persönlich gerade ein bisschen traurig. Also ich rede da auch über meine Gefühle ganz offen. Und das war total nett, weil dann ein Zugführer eben gesagt hat, ja, weißt du, Birgi, ist echt bei uns immer so, ja. Wir haben ein ganz weißes Blatt und da ist ein klitzekleiner schwarzer Punkt drauf und wir reden stundenlang über den schwarzen Punkt. Das ist typisch. Also das ist auch nochmal dieser Negativity-Bias, der durch die Professionalitätskultur im Endeffekt geprägt wird. Und deswegen ist es auch immer so schwierig, da auch wieder auszubrechen und eben ganz bewusst seinen Fokus wieder auch auf die positiven Dinge zu tun.
Lass uns nochmal diese beiden Begriffe Positive und Leadership irgendwie sezieren. Was heißt für dich Leadership? Vielleicht auch im Unterschied zu, weiß ich nicht,
Management. Ja. Pass auf, also grundsätzlich Management ist so für mich alles, was auf die Prozesse abzielt. Also wie macht man bestimmte Dinge, ja, also prozessorientiert. Und das ist so, so hole ich übrigens, das ist eine der meiner ersten Folien, wie ich die Menschen in meinen Vorträgen immer abhole, weil ich immer sage, Mensch, stellt euch mal vor, ihr habt eine neue Chefin, einen neuen Chef und der führt euch wie folgt und dann lese ich so Management-Dinger vor und dann merkst du schon, wie sie, also ja, also, weil es halt sehr kalt ist. Also technisch. Management ist technisch, das kümmert sich um Prozesse, ist wichtig, aber also wenn ein Chef nur so führt, dann fühlt sich das halt nicht so richtig cool an. Und so hole ich die ab, weil dann hocken sie alle drin und dann mache ich so, und jetzt gehen wir mal auf den Bereich, ich sage nicht, was Leadership ist, aber dann lese ich Dinge vor, stell dir vor, ich habe einen anderen Chef, lese so Leadership-Dinge vor und dann merkst du, wie die Gesichter sich entspannen, wie ein Lächeln auf die Lippen kommt und sag, genau, und das ist Leadership. Da liegt der Fokus auf dem Menschen. Und das ist für mich so, das ist Leadership. Also den Fokus, den Menschen in den Mittelpunkt meiner Überlegungen stellen, genau.
Jetzt kann ich mir vorstellen, dass du in deiner Rolle als Kommandoführer ja beides hast und, weiß ich nicht, ein Feuerwehrkommandant oder der leitende Oberarzt in einem OP oder die leitende Oberärztin muss ja in einer Sekunde entscheiden, wir schneiden hier oder wir schneiden hier nicht.
Absolut.
Also im Einsatz sozusagen dieses vielleicht dann doch auch sehr direktive.
Absolut.
Einsame.
Absolut.
Top-down.
Absolut.
Ohne, wir stimmen jetzt mal ab.
Ja.
Mit Flipchart und so.
Ja.
Und gleichzeitig vielleicht auch Menschen entwickeln. Das ist ja irgendwie eine absurde, also da muss man ja fast schon, ist es eine Schizophrenie irgendwie, dass man beides hat?
Nee.
Dass man am Morgen danach dann, weiß ich nicht, das Debriefing dann total demokratisch und soziokratisch und sonst was macht, wo man eine halbe Stunde vorher noch beinhart entschieden hatte, weil es zur Verantwortung gehörte? Oder trifft es das gar nicht?
Nee, das ist, ich finde, das eine muss das Fundament des anderen sein. Weil wenn ich das schaffe, eine gute Beziehung zu den Menschen zu entwickeln, für die ich verantwortlich bin. Wenn ich die eigentlich grundsätzlich entwickle, wenn die wissen, wie ich tick, wenn ich ihnen Meaning gebe, wenn die grundsätzlich verstehen, was ist der Typ für einer, was treibt den um, was sind denn seine Werte? Wenn die das wissen, dann verstehen die auch im Einsatz, warum ich schnelle Entscheidungen treffe, warum die so und so ausfällt. Dann können die es ein bisschen nachvollziehen zumindest. Und die haben auch, und das ist das Allerwichtigste für mich, Vertrauen ist ein unglaublich wichtiges Gut. Und wenn die das Vertrauen in mich als Führungskraft haben, dann hinterfragen die auch mal nicht im Einsatz, sondern tun einfach. Und jetzt ist es noch wichtiger. Wenn ich es geschafft habe, so eine Kultur aufzubauen, dass mir die Menschen Kritik geben, dann wird es auch im Einsatz, wenn ich eine schnelle Entscheidung treffe, dazu kommen, dass meine Mitarbeiter mich am Ärmel zupfen und sagen, hey Birgi, da hinten, du hast es übersehen, und mich auf irgendwas aufmerksam machen, was ich in meiner schnellen Entscheidung gerade übersehen habe. Und sowas hat mir schon ein paar Mal den Hintern gerettet. Weil du kannst nicht in komplexen Situationen alles übersehen. Du bist darauf angewiesen, dass Menschen sich trauen, den Mund aufzumachen und dich darauf hinzuweisen, was gerade nicht funktioniert. Von daher ist für mich Leadership immer das Fundament, das ich haben muss. Diese Beziehung zu den Menschen, dieses Vertrauen, damit auch Management und die Prozessoptimierung funktioniert.
Positive. Heißt und heißt nicht.
Positive heißt...
also in Bezug auf Leadership natürlich.
Ja. Positive bedeutet, dass mein Leitmotiv eigentlich Vertrauen und Zuversicht ist. Ja? Also ich fange mal vielleicht an, was es nicht ist. Was es nicht bedeutet, ist, dass ich Dinge überspiele, die nicht funktionieren, dass ich die nicht beachte, dass ich irgendwelche Dinge, die in der Organisation oder in Rahmenbedingungen nicht funktionieren, dass ich die ausblende. Ja? Und, diese schöne Rederei, um Gottes Willen, das ist absolut gefährlich. Ja? Also das glaubt ja auch kein Mensch. Also das ist ja immer so die Geschichte, wenn man auch so kommuniziert, das merken Menschen sofort, wenn du nicht authentisch bist, wenn du nicht echt klar kommunizierst. Sondern es bedeutet letztendlich, hey, ich berücksichtige es alle. Ich weiß, die Sachen funktionieren gerade nicht. Wir haben die Probleme, wir haben die Herausforderungen. Aber ich weiß, ich kenne euch, ich vertraue euch und ich weiß, dass wir das gemeinsam meistern werden. Das ist positiv. Und dass ich eben neben den Dingen, die vielleicht irgendwo nicht funktionieren und ich ansprechen muss, weiterhin. Also es geht auch nicht darum, wie gesagt, nur noch zu sagen, Mensch, wir sind dann nur noch lieb, sondern wir müssen Dinge ansprechen, die nicht funktionieren. Das ist weiterhin Führungsaufgabe und unendlich wichtig. Aber dass wir eben neben diesen Dingen auch die positiven Dinge in den Fokus nehmen und ansprechen. Das ist so der Punkt.
Größtes Missverständnis, größter Irrtum in Bezug auf Positive Leadership? Also was musst du am häufigsten erstmal ausräumen oder beantworten? Oder?
Also am längsten brauche ich mir tatsächlich für den Punkt P, wie positive Emotionen. Das, was ja eigentlich so selbstverständlich klingt. Aber das ist ja auch was so die ganzen Studien zeigen, dass wenn du gerade im deutschsprachigen Raum jemanden fragst, wie wichtig ist, dass ihre Mitarbeiter Spaß in der Arbeit haben. So, wieso das denn? Die kriegen ja Geld dafür, so die Antwort. Aber wie wirkmächtig dieser Faktor ist. Und da verbrauche ich relativ viel Zeit dafür, weil wir sind eine staatliche Organisation. Wir sind sehr bürokratisch. Und also, ich weiß nicht, ob du schon mal einen Gesetzestext oder eine amtliche Verordnung gelesen hast und dir gedacht hast, da kriege ich jetzt positive Emotionen oder einen Bescheid von einem Amt. Weil ich sag mal, die ähnliche Sprache kommunizieren wir auch intern. Also da kriegt man selten so, und denkt man sich, ach Mensch, schön, da habe ich wieder eine E-Mail bekommen oder da gibt es eine neue Anordnung. Mensch, die klingt aber, die haben es aber nett geschrieben. Das ist so ein Ding. Und das einfach so ein bisschen aufzuweichen und zu sagen, Mensch, Leute, toll wäre, wenn ihr die Einstellung habt, dass die Menschen Spaß haben bei euch in der Arbeit. Aber zumindest versucht als Mindset euch zu verankern, dass Menschen gerne in die Arbeit gehen.
Wir waren ja gerade in Dublin und da hat ja die Tamara Herold Daten auch präsentiert, vorgestellt. Suizidraten, Burnout-Quoten, Lebenserwartung bei durchschnittlich 58 Jahren bei der Polizei in den USA. Die verschlagen einen ja den Atem. Ist es in Deutschland auch so schlimm? Oder war das schon auch irgendwie ein Blick in einen Abgrund, der anderswo ist?
Also zum Glück sind die Daten bei uns nicht so. Also was man schon sagen muss, das war ja quasi mein drittes Spezialgebiet, sage ich mal. Ich habe ja über den Bereich Schichtdienst bei der Polizei promoviert, meine Doktorarbeit geschrieben. Deswegen habe ich mich sehr stark mit eben auch Gesundheitsdaten auseinandergesetzt. Und auch Polizistinnen und Polizisten haben eine extrem hohe Belastung in Deutschland. Die Untersuchungen zeigen immer so 20% sind so Burnout gefährdet, tatsächlich bei allen Untersuchungen, was wirklich auch viel ist. Vor allem, wenn man sich überlegt, und das ist jetzt auch im Gegensatz zu USA, sind Polizistinnen und Polizisten eine ganz besonders ausgewählte Population. Weil die ja durch ganz viele medizinische Tests müssen überhaupt bis hier eingestellt werden. Also es ist eigentlich eine besonders gesunde Population. Und da ist sowas eigentlich schon besorgniserregend, aber ganz ehrlich, wir sind weit weg von den Zahlen, die in den USA sind. Also ich habe ja selber insgesamt 8 Wochen Praktika gemacht in den USA. Das ist dort wirklich ganz anders. Also sowohl von der Führungskultur her, als auch von den Aufgaben, als auch von der ständigen Bedrohung mit Schusswaffen. Das ist also wirklich vogelwild. Das ist für wirklich, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Also für mich war das wirklich so ein bisschen Kulturschock. In zweierlei Hinsicht. Zum einen eben, weil du ständig mit Waffen rechnen musst und zum anderen aber trotzdem, wie unglaublich professionell die Einheit, mit denen ich unterwegs war, da waren. Also immer die Ansprache mit Sir. Egal, wem du gegenüber hattest. Also das war schon auf den beiderlei Hinsichten wirklich beeindruckend, was ich da erleben durfte. Aber wie gesagt, zum Glück sind wir davon weit entfernt von diesen Zahlen.
Was sind denn diese Klassiker? Was sind denn die wichtigsten Effekte, die wir laut Forschung davon haben, wenn ich Positive Leadership über die Organisation oder über meine Einheit bringe oder da reinbringe?
Das sind tatsächlich unglaublich viele Effekte. Ich sag mal, für mich persönlich die wichtigsten ist einmal das Thema Krankentage, die geringer werden, also die reduzieren, reduziert sind dadurch, genauso wie das Burnout-Risiko. Das ist so das eine, weil weißt du, mir geht es im Kern um Menschen und gesund zu sein ist wirklich, wirklich wichtig. Und das ist ein, genau, deswegen ist mir das besonders wichtig. Und das wirkt sich ja auch auf aus Leistung, also auf das, was eine Organisation an Output geben kann. Und steckt ja auch an. Also Krankheit bedeutet Fehl, ja, muss jemand anders auffangen. Das heißt, es für mich ist es der größte Hebel eigentlich, Krankheit und Burnout-Risiko. Und was man auch sagen muss, Menschen, die ein erhöhtes Burnout-Risiko haben, die haben ja auf dem Weg dahin schon was. Die sind ja gereizter. Da geht es dann auch zum Beispiel ja um Bürgerinteraktion. Also wenn ich halt gereizter bin, einfach eine kürzere Zündschnur habe, das ist nicht gut in unserem Job. Also es sind halt so Dinge, die ich gerade bei der Polizei unbedingt versuchen sollte zu vermeiden. Und letztendlich der und unter diesen ganzen Effekten steht für mich so ein Summenstrich und da steht so eine Leistung. Also das, was tatsächlich eine Organisation an Leistung rausbringt, ist einfach signifikant höher. Und das ist so der Punkt. Wie gesagt, ich bin ein großer Freund davon, mir wird lang, dass es den Menschen gut geht, aber der Output ist halt einfach auch deutlich höher.
Glückliche Kühe geben mehr Milch.
Sehr geile Metapher. Ja, im Endeffekt ist es so. Genau. Wie Aristoteles schon gesagt hat, das Freude an der Arbeit lässt das Werk trefflich geraten. Es ist eigentlich auch nicht so kompliziert. Und jeder, der sich ein bisschen damit beschäftigt und eben auch sich reinfühlt, das ist bei mir immer so das Wichtigste, was ich versuche, so in meinen Workshops zu machen, die Menschen ins Fühlen zu bekommen. Das fühlt sich einfach gut an. Du merkst, dass es wirkt. Also das ist ja, genau, es ist kein Esoterik, sondern Psychosomatik. Das wirkt.
Zum Thema How. Wir haben über das What, wir haben über das Why gesprochen. How. Inwiefern ist positive Führung, positive Leadership für dich und vielleicht auch in welchem Mischungsverhältnis eine Frage von Verhältnissen, von Verhalten und von Haltung? Also, keine Ahnung, Bezahlung, Dienstpläne, Klimaanlagen,
Schichtdienst.
Schichtdienst. Was tue ich? Wie kommuniziere ich? Wie schreibe ich meine Mails? Wie schreibe Besprechungen? Was habe ich in meinem Kopf? Wie blicke ich auf Arbeit? Wie blicke ich auf Menschen?
Also für mich Verhältnis ist immer so ein Faktor, den kannst du in der Regel nur bedingt ändern. Der ist da, ja. Das heißt, das sind die Rahmenbedingungen, die du eigentlich hast. Und da ist der wichtigste Punkt, auf den ich immer raus möchte, ist, egal wie die Rahmenbedingungen sind, wenn du nicht positiv führst, dann hast du, also dann
wird's schlimmer.
Genau, wird's schlimmer.
Du kriegst auch nicht anders, aber
nee, du kriegst und deswegen musst du selbst unter schlechtesten Rahmenbedingungen oder unter herausforderndsten Rahmenbedingungen musst du versuchen, positiv zu führen. Also dich auf diese fünf Elemente zu fokussieren und die immer wieder deinem Team zu geben, weil das Führungsverhalten sich einfach signifikant auf das Führungserleben dieser Elemente auswirkt. So, und jetzt kommen wir aus meiner Sicht zum Komplexesten, nämlich dem zwischen Verhalten und Haltung. Ja, was war zuerst? Jetzt sind wir wieder bei Henne oder Ei. Meiner Erfahrung nach ist es wesentlich einfacher, wenn eine Führungskraft schon diese Grundhaltung hat. Jetzt sind wir McGregor Y. Ja, also positives Menschenbild. Menschen wollen arbeiten. So, das ist ideal, wenn sie das haben, weil dann passen diese Permatools perfekt dazu. Das hat jetzt aber nicht jeder oder hat es vielleicht irgendwann mal abgelegt oder durch irgendwelche Erfahrungen und Glaubenssätze etwas eingeschränkt.
Und abgeschliffen.
Ja, genau. Und da bin ich schon der Überzeugung tatsächlich, dass wenn man es mit ein paar Verhaltensweisen versucht, ja, die authentisch sind, die müssen zu einem passen, ja, wenn man es mit denen versucht und dann wieder erlebt, also Erfolgserleben hat von dem, was man tut, dass man auch dann seine Haltung wieder ändern kann. Ja, also das ist meine Überzeugung und so versuche ich das auch eben in unsere Organisation reinzubringen.
Auch wenn Bernd Bürger jetzt in Texas beteiligt ist an einer riesengroßen Studie mit allem Pipapo, Wartekontrollgruppe und so weiter. Permalit ist mehr als Wissenschaft, mehr als reine Theorie. Es ist auch eine Gebrauchsanweisung und unsere Landkarte hier für die nächsten paar Minuten. Wir gehen gleich diese 5 Buchstaben von Permalit durch. Damit du dabei nicht verloren gehst, gebe ich dir mal kurz die Landkarte, und zwar nicht bloß als theoretisches Modell, sondern als das, was es eigentlich ist, eine Gebrauchsanweisung für Führungshandeln. Perma ursprünglich kommt von Martin Seligman und beschreibt, was Menschen aufblühen lässt. Permalit, entwickelt von Dr. Markus Ebner, hatte ich auch hier schon im Podcast, dreht die Frage oder erweitert sie ja um 180 Grad, um 90 Grad, je nachdem nicht, wie geht es dir, sondern was tust du als Führungskraft konkret, damit diese 5 Aspekte, diese 5 Dinge bei deinen Leuten entstehen können, in der Organisation, im Team. Ja, und es geht los mit dem P für positive Emotionen wie Zuversicht, Gelassenheit, Verbundenheit. Das E handelt von Energie und Engagement, also die Stärken der Mitarbeitenden zu erkennen, anzuerkennen, auf die Straße zu bringen, im Team, in der Organisation, aber auch im 1:1. Ein gutes Miteinander und Füreinander statt immer nur nebeneinander oder gegeneinander. Darum geht es, das zu schaffen, das aufrecht zu erhalten, auch wenn es Schwierigkeiten gibt, wenn es Konflikte gibt. Das ist das R für Relationships. Meaning oder Mattering, dafür steht das M, also Sinn, Sinnhaftigkeit, Bedeutsamkeit stiften. Ja, und fünftens schließlich A wie abfeiern, abhaken, Applaus oder eigentlich korrekt Accomplishment. Legen wir los mit dem P, positive Emotionen. Ich finde es gar nicht immer so leicht, damit zu starten, weil es manchmal missverstanden wird. Hatte ich gerade wieder in einem größeren Programm in der Finance-Welt. Aber Bernd geht es offenbar anders. Das P, sagt er, sei sein Lieblingsbuchstabe.
Na, zum einen, weil ich halt einfach, das bin halt ich. Bei mir ist das Glas nie halb leer, bei mir ist es immer halb voll. Okay. Und wenn es ein bisschen runtergeht, dann kaufe ich halt neues Wasser.
Okay.
Also so, also das bin ich. Und es ist aber gleichzeitig eben auch der schwierigste Faktor, wie ich vorher schon erwähnt habe, weil so viele Missverständnisse.
Also wenn du über den drüber bist, dann.
Ja, genau, dann da kommen schon noch ein paar Hügel. Weil ich sag mal, auf den ersten Blick sind diese ganzen 5 Elemente ja relativ einfach. Ja. Also außer E ist, und da muss man tatsächlich schon ein bisschen, also was eine Stärke ist, ist gar nicht so einfach. Aber wenn man in die Tiefe geht bei den Elementen, da kann man schon richtig viel, viele Tage auch verbringen mit jedem Element. Das darf man nicht vergessen.
Video sammeln auf einem G20-Gipfel. Was hat das mit positiven Emotionen zu tun?
Es kommt immer darauf an, was für Videos man sammelt.
Ja, gut, okay. Ich bin natürlich auch auf dein Buch an.
Also, das muss nicht nur beim G20-Gipfel sein, sondern das war tatsächlich so ein Ding, wo ich mein Taktikteam gebeten hat beim Kommando, immer Videos zu sammeln, wo die Jungs und 2 Damen gut gearbeitet haben. Also immer ein positives Beispiel. Und das haben wir halt
positive
dann immer,
Verstärkung.
Ja, sozusagen. Genau. Und dann haben wir die Videos angeguckt. Und das ist halt schon richtig cool. Weil wenn du die Videos anguckst und als Chef halt dastehst und sagst, hey, Jungs, ohne Schmarrn, echt Respekt, wie ihr die Situation gehandhabt habt. Also gerade G20-Gipfel, kann ich mich immer an ein Video erinnern, wo wir echt, da waren wir über 40 Stunden schon auf den Beinen mit 4 Stunden Schlaf. Das war echt Wahnsinn. Also und halt ständig im Steinehagel. Und wir mussten nach vorne räumen und die waren so professionell, die haben wirklich so einen Typen, der sich etwas unangemessen verhalten hat, uns gegenüber kein Haar gekrümmt und aus dem rumgelaufen, obwohl, also ich konnte fühlen, wie sie sich fühlen und sowas einfach so hochprofessionell. Und solche Videos habe ich halt immer gezeigt oder eine andere Situation, Münchner Marienplatz, eine Tumultlage. Und der Gruppenführer geht auf eine erhöhte Position, um einen Überblick zu haben und das dann einfach super koordinieren zu können. Und wenn du solche Videos sammelst und solche zeigst und dann sagst, hey Jungs, echt großartig gemacht, was passiert denn dann? Ja, was passiert dann? Genau. Ja. Die wollen alle ins Video.
Okay.
Also die, klar. Die wollen so arbeiten. Ja. Die verstehen. Die, ich erkläre ja, was finde ich da gut dran? Mhm. Was so? Mhm.
Was ist es denn genau? Ist es Stolz?
Voll.
Oder welche positiven Emotionen sind
es dann? Stolz, absolut. Und vielleicht auch ein bisschen Inspiration für die anderen. Ah, guck, Mensch, da hätte ich gar nicht dran gedacht in der Situation. Großartig, cool gemacht. Also auch Anerkennung anderen gegenüber, was die leisten. Und genau, weil das trägt ja auch genau diesen Professionalitätsgedanken.
Auf deinem Poloshirt steht hinten drauf, ich danke, also bin ich. In der Polizei, in der Polizeiführung heißt was und geht wie?
Heißt tatsächlich, sich bedanken für das, was die Menschen tun um einen herum. Ich kann es dir aus meinem eigenen Erleben sagen, ich versuche immer wieder bewusst auch meinen Mitarbeiter, jetzt aktuell habe ich eine Mitarbeiterin und eigentlich ist meine Vertreterin ja Mitarbeiterin, meine Vertreterin, unglaublich geschätzt, und meinem Team regelmäßig auch Danke zu sagen für das sie tun. Die Sache ist die, du vergisst es halt im Führungsalltag mal leicht, weil es prasselt so viel Zeug auf einen ein. Und das ist so ein Punkt, deswegen habe ich mir so Anker gesetzt, wo ich halt immer wieder bewusst dran denke, den Menschen bei mir im Team Danke zu sagen.
Wie schaut so ein Anker aus?
Na, die Dankzettel tatsächlich, das der Klassiker, das war immer so ein Ding, das ich entwickelt habe, genau aus dem Problem heraus. Im öffentlichen Dienst hast du kein Budget für nix. Also also für viel, aber eben, also Mitarbeiterwertschätzung oder Incentives ist irgendwie nicht wirklich ein Budget da. Und dann habe ich mir irgendwann mal gedacht, Mensch, ich mache jetzt einfach so Post-its, wo herzlichen Dank drauf steht. Und irgendwann kam diese Dankzettel raus. Die liegen bei mir auf dem Schreibtisch. Und das ist wirklich mein Anker, weil dann bin ich irgendwie im Tunnel gerade wieder und gucke da drauf und denke, ach fuck, schon wieder länger nicht mehr gemacht. Also jetzt bewusst wahrnehmen heute, wem danke ich? Und dann gehe ich meistens ins Fach, da gibt's Evaluationsbögen. Und da gucke ich, was meine Kolleginnen und Kollegen für Fortbildung gemacht haben. Und dann schaue ich raus. Aber das muss immer was, also es muss nichts Besonderes sein. Aber ich möchte immer... Das ist für mich so wichtig beim Danke sagen, wenn ich dann nur irgendwie gucke, die hat ein gutes Ergebnis und schreibe, hey, danke drauf. Das ist so inflationäres und nicht tiefes Danke ist nicht so, das ist nicht wirklich gut, sondern tatsächlich, dann gucke ich zum Beispiel, Mensch, die hat jetzt die Bewertungen des Seminars sind 1,3, 1,2, 1,1. Und dann schreibe ich, hey, vielen Dank, dass du die Rückmeldung deiner Teilnehmer zu Herzen genommen hast. Also es muss wirklich konkret sein. Irgendwas Konkretes, was der Mensch quasi, vielleicht ein Verhalten, das ich wahrgenommen habe, oder tatsächlich eine Entwicklung, die ich wahrgenommen habe. Also nicht nur das Ergebnis, sondern es muss irgendwie auch der Weg dahin, die Anstrengung, das ist mir immer ganz wichtig. Und dann, weil das auch so eine Frage ist, ist wirklich so die Klassiker-Sprüche, die ich bei der Polizei immer höre. Wenn ich mit Dankzettel um die Ecke komme, dann heißt es immer, ja, dann ist mein Lob ja nichts mehr wert. Mhm. Dann sage ich immer, nee. Wenn ihr das Lob so macht, dann wird das immer genug wert. Und ich verspreche euch, ihr habt in eurem Führungsalltag gar nicht so viel Zeit, dass ihr so viel so Lob raushaut, weil da müsst ihr achtsam sein. Das kostet euch Minuten, nicht nur einfach eine Sekunde Danke schreiben, sondern ich muss nachdenken, ich muss vergleichen und ich muss mir einen Text überlegen. So.
Ich sage auch gern, ich kenne nicht so viele Leute, die gekündigt haben, weil sie es nicht mehr ausgehalten haben mit dieser ganzen Anerkennung, Wertschätzung, Dankbarkeit. Ich kenne eher die anderen.
So schaut's aus.
Oder kennst du die irgendwie dir davonlaufen, weil sie sagen, hör auf, ich will.
Nee. Und was soll ich dir was sagen, was so schön ist? Du kriegst auch so geiles Feedback. Und das wirklich, was mich so überrascht hat, wir haben einen externen Kollegen, der einen Lehrgang bei uns hält und der hat Top-Bewertung und dem habe ich einfach mal eine E-Mail geschrieben, habe gesagt, hey, das ist echt großartig, was du hier erreichst, ja, du kriegst so tolle, der ist quasi nicht hauptamtlich Lehrer, ja, oder Fortbildner, du kriegst so tolle Bewertung und der hat wirklich, also man hat aus der E-Mail, die er geschrieben hat, man rausgelesen, wie tief in das Gürtel, gesagt hat, hey, so ein Lob hat er noch nie bekommen, der ist auch schon weit über 50 und das sind so Dinge, wo du denkst, boah, krass, wie du mit so einem kleinen Ding Dinge bewegen kannst. Das ist unglaublich schön.
Apropos Bewertung. Wenn du den Podcast fördern willst, bewerte ihn. Rück Sternchen raus auf Spotify, Apple oder sonst wo. Abonnier ihn, teile ihn mit anderen, gib auch gerne Rückmeldung, wie es dir gefällt, dass wir wieder auf eine Folge pro Monat gewechselt haben, dafür länger. Das war nämlich immer wieder der Wunsch von euch, von einigen von euch. Ja, und breiter gesprochen natürlich die Frage, wo kannst du heute ein Stück Wertschätzung Anerkennung, Spenden oder auch Gelassenheit und Klarheit fördern, gehört nämlich alles dazu, zu diesem P. Ich habe hier übrigens nicht zum ersten Mal mit jemandem aus dem Bereich Sicherheit gesprochen. Den Bereich finde ich so wichtig und so spannend, dass ich sogar selbst eine kleine Studie darüber gemacht habe, über Positive Leadership im Schweizer Militär. Ich durfte sie neulich bei der European Conference on Positive Psychology in Dublin vorstellen. Ja, und hier in meinem Podcast findet ihr auch in alphabetischer Reihenfolge genannt Gespräche mit Lisa Dulnig, österreichische Kriminalpolizistin. Dr. Nadine Eckimann-Sanetti, eben von der Militärakademie in der Schweiz. Und Thorsten Krückemeier, Polizeipräsident in Mittelhessen. Ich finde das, wie gesagt, spannend, weil wenn in diesem Bereich Positive Leadership funktioniert, dann glaube ich, gehen einem in vielen anderen Bereichen vielleicht auch schnell mal die Ausreden aus, warum das ausgerechnet da nicht funktionieren könnte. Also von dem her, wenn es euch interessiert, alle Links zu diesen früheren Podcast-Episoden in den Shownotes. Zurück ins Hier und Heute und jetzt zurück zu Bernd, zu Dr. Bernd Bürger. Nachdem wir das P durchgearbeitet haben, wollte ich von ihm wissen, wie wir denn nun weiterreiten durch Permalied.
Immer durch den Polizist, ich brauche Struktur, ja.
Verstehe, okay, du brauchst Struktur, also bitte heißt und geht wie nicht, Herr Dr. Bürger. Ja? Bitte erklären Sie, Sie haben 3 Minuten Zeit, vielleicht auch 4.
Passt, also bei E ist ja der große Aha-Effekt immer der Unterschied zwischen Kompetenzen und Stärken. Das war ja auch das, was mich da völlig geflasht hat. Es war mir nicht so bewusst, eben, was ist eine Kompetenz, also was man kann, was kann man erlernen. Und eine Stärke ist was einem Energie gibt. Ja? Idealerweise treffen die beiden zusammen. Ja, wenn die zusammentreffen, dann spricht...
Was ist eine Stärke, die hilfreich ist, zum Beispiel als Kommandoführer? Und was wäre eine Kompetenz, die hilfreich ist als... Kommandoführer jetzt?
Entscheidungsfreude ist eine Stärke.
Ja.
Also mir gibt es Energie, Entscheidungen zu treffen, weil das ist Main Business. Ja?
Okay.
Wenn es stinkt, kracht und raucht, musst du entscheiden, was uns brennt.
A, B oder
so.
C.
Genau. Und Kompetenz wäre es zum Beispiel, Strukturen zu schaffen. Also ich weiß, wie ich strukturiere. Kompetenz ist es, wie mache ich Funksprache? Also wie spreche ich meine Einheiten an, damit die möglichst zügig das, was bei mir im Kopf ist, umsetzen können? Genau. Das ist so der... Und wenn beides zusammenkommt, idealerweise, dann spricht man von authentischer Exzellenz. Und also da weiß ich nicht, ob ich das wäre. Da musst du jetzt meine Mitarbeiterin fragen. Aber
ich habe einen Verdacht, aber was sie sagen würden, aber gut.
Ja. Zumindest habe ich mich so gefühlt, dann stehst du da im Einsatz und denkst, bam. Ja, also da stehst du im G20-Gipfel und dir fliegen die Steine um die Ohren und du denkst aber trotzdem, läuft. Ja, und also das, verstehe mich nicht falsch, das klingt jetzt ein bisschen verrückt, wenn man sagt, sowas wie ein G20-Gipfel macht einem Spaß oder gibt einem Energie, weil das ja eigentlich was ist, wo man nicht sein will. Aber es ist tatsächlich so, dass es einem Energie gibt, weil dafür trainiert man. Das sind so die Dinge, weißt du, und wenn dann deine Stärke, Entscheidungsfreude und die Kompetenzen, die du erlernt hast, zusammenkommen, dann gibt selbst so ein verrücktes Ereignis dir Energie, auch wenn es brutale Auswirkungen hat. Das, was da passiert, verarbeitest du. Also in der Situation bist du handlungsfähig, aber die Rechnung kommt danach. Das darf man auch nicht vergessen.
Das heißt, also ich mache einen Stärkentest mit meinen Leuten, dann schaue ich, worauf habt ihr Lust und dann setze ich sie so ein von Montag bis Freitag oder Sonntag, wo sie ihre Stärken haben, wo die Energie hingeht, auch bei der Polizei, auch überall.
Das wäre ideal. Also wenn das so klappen würde, wäre es Wahnsinn. Übrigens, das sind auch so Sprüche, die dann immer kommen. Ja, das geht hier nicht. Und es gibt ja richtige Berufsfelder, das nennt sich ja Jobcrafting. Also zu gucken, ich sage es jetzt mal ganz platt, dass der Hinter auf den Eimer passt. Also das wäre der Idealzustand, weil auch dann als Vorgesetzter ich wenig tun muss, weil der Mensch aufblüht in dem, was er tut und Vollgas gibt. So wie ich hoffe, dass ich jetzt in meinem jetzigen Job bin. Weißt du, ich habe die Freiräume, das so zu tun, Menschen fortzubilden und da gehe ich ab wie Schmitz Katze. Da brauche ich niemanden, der mich antreibt.
Aber wie machst du das als Kommandochef, als Kommandoführer, dass du deine Leute stärkenorientiert einsetzt in einem Rahmen, von dem ich mal annehme, dass er ziemlich vorgegeben ist?
Ja, aber pass auf, lass uns, beim Kommando ist tatsächlich sehr, sehr spezialisiert. Da hat man tatsächlich noch mehr Möglichkeiten. Lass uns mal so ein wirklich praktisches Polizeibeispiel nehmen, nämlich Streife fahren.
Okay.
Weil das ist ja eigentlich so der Klassiker, da sagt man ja, was ist, der muss halt alles handhaben, wo angerufen wird. Ein Mensch ruft um Hilfe und da komme ich hin und so. Aber genau da ist es doch eigentlich, geht das auch. Und genau das ist sogar sehr, sehr wichtig, weil es gibt zum Beispiel Menschen, die haben eine unglaubliche Stärke im, sag ich mal, zum Beispiel Liebe als Stärke. Das klingt verrückt, aber Liebe bedeutet, dass du gerne in Resonanz gehst mit Menschen, ja. Und die zum Beispiel im Einsatz, wo es echt schwierig ist, einfach dann eher das Sprechen übernehmen sollten, ja. Und ihre Stärke da ausleben, während der andere, der das zum Beispiel gar nicht hat und vielleicht eher Genauigkeit als Kompetenz hat, dann vielleicht lieber den Fall schreibt.
Oder den Verbandskasten untersucht.
Ja, oder so. Ja, ja. Oder das Ticket schreibt, wie auch immer. Ja, ja. Und deswegen, man darf das nicht immer so denken, ja, das geht bei uns eh nicht. Ja, doch. Wenn, wir müssen uns als erstes damit mal beschäftigen, was haben die Menschen überhaupt für Stärken. Und wenn ich das weiß, dann kann ich gucken, wie funktioniert das. Und, was auch klar ist, es geht nicht immer. Weil wenn jetzt nur zwei mit der Stärke Genauigkeit unterwegs sind, denen die Stärke Liebe gerade fehlt, die müssen den Einsatz genauso machen. Es hilft nichts. Dann kostet es die halt unglaublich viel Energie, weil die ganz viel ihre Kompetenzen brauchen müssen, weil man erlernt das ja bei der Polizei.
Wir sind ja beim R wie Relationships. Du schlägst vor, als einen der vielen tollen Hacks, die du versammelst und die, von denen ich überzeugt bin, dass sie nicht bloß in der Polizei spannend sind, sich anzuschauen, den Advocatus Diaboli. Genitiv. Heißt was? Geht wie? Bringt was?
Das bringt eine aktive Kritikkultur. Und zwar geht es quasi darum, dass man gerade, wenn man in Besprechungen immer so einer Meinung ist, ja, oder es ist immer ganz gefährlich, gerade bei der Polizei oder Bundeswehr oder allen hier, Feuerwehr, THW, wir haben alle irgendwo Schulterklappen oder Insignien, wo man erkennt, wo du in der Nahrungskette stehst. Und da ist dann oft die Gefahr, dass man sich dieser Meinung unterordnet. Ja.
Jawohl, Herr Kommandoführer.
Genau.
Sehe ich genauso wie Sie, Herr Kommandoführer.
So, genau. Und es gibt nichts Schlimmeres, weil, also meine eigene Meinung kenne ich schon. ich brauche keine so Papageien, die mir den nachquatschen, sondern ich brauche Menschen, die bereit sind, mir auch Kritik gegenüber zu geben oder der Sache gegenüber. Völlig wurscht. Ja. Und Advocatus Diabolis, wenn man quasi einem die Rolle gibt und sagt, pass auf, heute in der Besprechung ist es wirklich deine Rolle, alles kritisch zu hinterfragen. Das Thema, die Vorgehensweise, mich völlig wurscht. Du bist heute derjenige, der bewusst diese Rolle hat. Wichtig ist, dass man die auch mal durchwandern lässt und nicht nur immer der eine ist.
Das M steht für dich für?
Sinn erleben, Sinnstiftung, Sinn geben. Und das ist so ein tatsächlich das der vermeintlich einfachste Punkt bei der Polizei, aber eben doch nicht. Weil, so, also, ich möchte zwei Aspekte reinbringen. Der eine ist, und das kenne ich nur aus meinen Generation Z-Vorträgen, weil ich da mal irgendwann eben auch drauf gekommen bin, Mensch, Purpose ist für junge Generationen ganz wichtig. Und dann kam immer so die Antwort, ja, was will der Bürger mit seinem Purpose da? Der ist bei uns ja klar, wir gewährleisten die Sicherheit. Und dann habe ich so die Frage gestellt, ja, aber was unterscheidet uns dann von der Polizei in Nordkorea oder in Russland? Wäre der gleiche Purpose. Ich fühle mich da jetzt irgendwie nicht so abgeholt von dem Unternehmenszweck. Und deswegen habe ich für mich dann immer den ein bisschen weiterentwickelt und gesagt, hey, unser Unternehmenszweck ist doch eigentlich, dass wir ein Anker der Demokratie sind. Und das sind wir, indem wir Sicherheit gewährleisten, aber auch indem wir Freiheit ermöglichen, indem wir transparent handeln. Jetzt wird so ein bisschen eine Geschichte raus und dann kann ich nämlich auch erklären, es gab ja in der Vergangenheit auch Chat-Skandale, ja, dann kann ich mir genau auch erklären, warum das ein Unterschied ist, ob der Nachbar von einem Kollegen in irgendeiner WhatsApp-Gruppe irgendwelche Bildchen teilt oder ob es eine Kollegin oder ein Kollege ein Bildchen teilt, weil wir einen anderen Anspruch haben an ihn oder sie. Und das ist so der Punkt. Und das ist, dann wird eine Geschichte draus. Und das ist der eine Aspekt. Und der zweite Aspekt ist, dass wir auch intern durchaus manchmal den Sinn von Veränderungsprozessen noch besser erklären können. So die klassische Unternehmenskommunikation in jeder Behörde ist eigentlich, dass man halt ein Schreibeschreiben macht. Also da steht dann drum, warum irgendwie was, wann, wie geändert wird.
Das, und wer dafür zuständig ist, so ungefähr.
So, und das halt, wie gesagt, auch in absoluter Behördensprache.
Ja.
So, und dann wird vielleicht noch eine Internetseite gemacht und da muss man sich halt auch überlegen, wer hat Zeit, das alles zu lesen. Und fühlt man sich von dieser Sprache so richtig abgeholt. Und das ist so der Punkt, wenn man sich so anguckt, wie viel Wirkung Sinnstiftungen haben in dem, was Menschen danach umsetzen, sage ich einfach, bitte versucht halt bei manchen Dingen, wie zum Beispiel, wenn man an Schichtmodellen rumbaut, ja, es gibt nichts Kritischeres, was mehr Aufregung und möglichen Widerstand hervorruft, wie an Schichtmodellen rumzubauen. Versucht da die Menschen persönlich mitzunehmen. Also idealerweise persönlich, aber zumindest mit Videos, in denen man Sinn erklärt, warum machen wir das jetzt gerade? Was ist die Herausforderung? Wir wollen auch den Prozess erklärt. Wir wollen euch nicht überfordern. Wir müssen uns erstmal selber schlau machen. Und solche Dinge, dass wir einfach auch darauf mehr Wert legen. Und man kann eben Sinn nicht mit einem behördlichen Schreiben anordnen, sondern man muss die Menschen mitnehmen.
Das A steht für?
Accomplishment, Erfolgserleben, Erfolge erlebbar machen.
Bei der Polizei?
Unbedingt, unbedingt. Weil, weißt du warum? Weil wir... das Verbrechen schläft nicht nur nicht, es hört auch nicht auf. Also das heißt, du nimmst hier den Hühnerdieb A fest und B geht schon wieder weiter. Und wenn du dir nicht bewusst machst oder wenn wir uns nicht bewusst machen, was wir denn eigentlich so erreichen, dann ist es halt wieder Hamster am Hamsterrad. Oder ich habe da in meinem Vortrag eine Treppe, weil das hat mich so dann erinnert, wir waren auf der Davelstrapper in Norwegen. Da hat irgendein Verrückter 13.000 Stufen irgendwie in die Pampa geschleppt. Und wir haben gedacht, wir latschen die hoch. Und weißt du, wir sind da hochgegangen und ich gucke halt nur noch vorne, meine Family so vor mir. Ich denke mir, Alter, Vater, ey. Noch hunderte Treppen, aber wenn du halt einfach mal stehen bleibst und dich mal umdrehst und diese unglaubliche Landschaft genießt und du denkst, boah, fuck, wie weit sind denn wir eigentlich schon gekommen?
Okay. Also nicht nur nach oben schauen,
eben nicht nur
sondern eben auch nach unten, was habe ich schon geschafft?
Voll. Nach vorne. Voll. Und das ist so der Aspekt und mit solchen Bildern versuche ich eben auch immer gleich ins Erleben, die Menschen ins Erleben zu bringen, dass du auch merkst, was macht es mit mir persönlich, wenn ich das bewusst wahrnehme und genau, deswegen ist es super wichtig. Und da habe ich übrigens auch ein Ding, was ich von dir habe, tatsächlich, was ich richtig, richtig großartig finde. Das ist ein richtig guter Merksatz. Zu jedem To-Do gehört ein
Tada.
Genau, Tada. Voll. Ja. Das ist richtig groß und genau das sind die Dinge. Ich muss einfach mal wahrnehmen, was wir geschafft haben. Ich muss, ist für mich ganz wichtig, ich muss als Führungskraft mir selber auch immer bewusst machen, weil gerade als Führungskraft verfliegt dein Tag ja irgendwie wie im Überschallflug. Auch da ist es wichtig, mir das deutlich zu machen, aber eben auch ganz bewusst den Menschen für dich Verantwortung trage, immer wieder mal die dabei zu unterstützen, bis bewusst zu machen, indem ich ihnen Rückmeldungen gebe und da möchte man ja glauben, das ist schwierig bei der Polizei, aber ich habe mittlerweile so eine coole Sammlung von richtig tollen Dingen, wie man Accomplishment in der Polizei machen kann, wo man es einfach auch nochmal erlebbar machen kann.
Meine Tochter radelt zum Bahnhof, fährt nach München, schließt ihr Radel angeblich ab, angeblich an, keine Ahnung, kommt zurück, Fahrrad weg. Ich war irgendwie unterwegs und habe zu ihr gesagt, bitte geh zur Polizei und melde, dass dein Radl weg ist. Sie ist zur Polizei gegangen und hat es gemeldet. Dann hat sie gesagt, Papa, die waren so nett zu mir, die waren so freundlich, die haben das aufgenommen und so weiter und so fort. Und sie haben gesagt, irgendwie ja, wir schauen und wenn sie es dann doch finden sollten oder so. 3 Tage später taucht das Radl irgendwo anders wieder auf. Also es hat tatsächlich sich jemand, keine Ahnung,
geliehen,
genau. Und dann habe ich dem Inspektionsleiter geschrieben, also erstens, nehmt den Fall raus. Zweitens wollte ich nochmal sagen, ich war nicht dabei, aber meine Tochter ist so freundlich behandelt worden von euch. Und dass so ein 15-jähriges Mädel sozusagen sich gut behandelt fühlt bei der Polizeiinspektion und nicht verlacht wird wegen einem blöden Radeldiebstahl, das finde ich super und das wünsche ich auch irgendwie dem Mädel, dass es in den Staat irgendwie vertraut und so weiter und so fort. Also bitte greifen Sie sich die Kollegin oder den Kollegen, der das aufgenommen hat und herzlichen Gruß und vielen Dank dafür. Und dann schrieb der zurück, 2-3 Tage später, freut uns, schön, dass das Radl wieder da ist. Wir haben uns den Kollegen zur Brust genommen und haben das entsprechend auch belobigt. Ja. Also fand ich super, dass er das dann auch weitergetragen hat. Und
das ist so der Punkt. Also erstens mal, ich kenne den, das ist ein super feiner Kerl. Und das muss man auch mal sehen. Weißt du, die Kolleginnen und Kollegen, die draußen Streife fahren, die die Erstarbeit machen, das ist aus meiner Sicht wirklich, die machen so tolle Arbeit. Und da gibt es so wirklich unglaublich viele engagierte und liebe Kollegen. Und deswegen ist es so schön, also deswegen auch danke an dich, dass du das gemacht hast, weil das ist ja auch nicht selbstverständlich. Normalerweise schreibt man ja eh, wenn man sich über was aufregt. Das ist ja auch so eine Kulturfrage. Deswegen danke, dass du es gemacht hast. Und das ist richtig cool. Und das freut auch die Kollegen, einfach nochmal die Bestätigung auch zu haben, dass sie großartige Arbeit machen. Also von daher.
Naja, mich hat es ja vor allem gefreut, dass auch nochmal was zurückkam von ihm und dieser kleine Samen halt offenbar irgendwie auf einen guten Boden gefallen ist.
Ja, Wissenschaft heißt ja auch immer, es ist nicht alles fertig, es ist vieles vorläufig, es gibt Hypothesen. Und eine Hypothese, die mich immer umtreibt und die ich häufig diskutiere in Workshops, in Einzelcoachings nach Keynotes, ja, ist denn dieses Perma-Modell am Ende der Geschichte? Es wird ja auch weiter diskutiert in der Forschung, oder wäre nicht zusätzlich zu diesen bestehenden fünf eine sechste Dimension wichtig? V wie Vitalität oder H wie Health, Gesundheit. Ein Verweis auf ein spannendes Buch genau dazu packe ich in die Shownotes. Ja, ich habe auch schon Martin Seligmann selbst, den Schöpfer des Perma-Konzepts und den letzten Endes Gründervater der positiven Psychologie, auf Konferenzen über genau diese Frage sprechen hören. Und in früheren Folgen dieses Podcasts berichte ich etwa über die Raiffeisen Schweiz oder über die MIBA in Österreich von Organisationen, die eben auch bewusst mit Perma-V arbeiten. Was heißt das denn für Führung, Meeting, Hygiene, Erreichbarkeitsregeln, Pausenkultur, Urlaubskultur, Arbeitsmengensteuerung, Vorbildverhalten zu alledem? Das sind aus meiner Sicht Führungs- bzw. zum Teil natürlich auch Organisationsthemen, aber keine Privatthemen. Die sind messbar, trainierbar, die haben direkten Einfluss auf Leistung und Leidenschaft und Motivation der Mitarbeitenden. Außerdem finde ich, dass ja, BGM, Arbeitsschutz, Gefährdungsbeurteilung, psychischer Belastung, Krankenstandsdaten in Unternehmen ja etablierte Anker häufig sind, mit eigenem Budget, mit eigener Zuständigkeit. Und eine V-Dimension oder H wie Health würde Permalit eben auch für Gesundheitsabteilungen gleich greifbar machen, statt das als reines PE-Thema zu positionieren und auch abzuschieben. Ja, und drittens glaube ich und mache ich die Erfahrung, dass durch die Entgrenzung von Arbeit durch Teams und Zoom und Co. sowohl die Chancen von positiver Einflussnahme durch Führung auf die Mitarbeitendengesundheit als auch die Risikofaktoren wirklich gestiegen sind in den letzten Jahren. Müssten wir also nicht drüber nachdenken, das V oder das H in Permalit noch mit reinzunehmen? Das wollte ich von Bernd wissen und habe es ihn gefragt.
Nein. Also ich würde jetzt Permalit, sag ich mal, das Klassische ist ja eigentlich Verhalten, das ich so nach außen gibt. Und da würde ich sagen, da ist, was Health anbelangt, ein extrem hoher Zusammenhang mit positiven Emotionen. Also ein Chef, der nachts um zwei noch Mails schreibt, der wirkt von seinem Verhalten her nicht positiv. Und deswegen ist die Frage, ob man da jetzt noch Health als eigene Komponente bräuchte, so zwingend. Also weil der Zusammenhang so stark ist. Wo ich es tatsächlich sehr, sehr stark sehe, ist, ich arbeite ja jetzt schon seit längerem an so einem Konzept, wo es eher darum geht, wie Führungskräfte selber in der Kraft bleiben, um das alles zu schaffen. Weil ich kann ja nur diese fünf Buchstaben ausgeben, wenn ich selber in meiner Mitte bin, wenn ich noch Reserven habe, wenn ich selber ja wie im Flieger Sauerstoff habe. Ohne die Sauerstoffmaske kann ich anderen nicht helfen. Und da finde ich Health absolut relevant. Da ist es für mich ein unendlich wichtiger Punkt. In das nach außen gegebene Verhalten weiß ich nicht, ob man eine extra Säule bräuchte, was das Verhalten anbelangt. Aber für mich selber ja, und da kommen wir jetzt wieder zum Impliziten, wenn ich als Führungskraft auf meine eigene Gesundheit schaue, und Gesundheit ist ja mehr als Gesundsein, sondern es ist das Verhalten dahin, für mich selber, also Schlaf, Regeneration, Essen.
Dienstsport.
Ja, genau. Deswegen war mir das schon immer wichtig, da absolutes Vorbild zu sein. Also für allen dem, für mich selbst und diese zumindest nach außen wirken und Vorbildrolle ist es für mich essentiell.
Deine größte Stärke?
Also bis vorgestern, glaube ich, hätte ich dir noch meine fünf Signaturstärken aus dem VIA-Test gesagt. die aber alle damit reinspielt irgendwie, weil ich habe mich mit meiner Frau darüber unterhalten. Und das ist quasi Ehrlichkeit, Kreativität, Liebe zum Lernen, Liebe. So. Deswegen, ich mache unglaublich viel. Aber sie hat gesagt, hey, ja, das sind schon alles so Dinge, aber was bei dir eigentlich ganz krass ist, du machst einfach Sachen. Also es ist tatsächlich mit, wirklich erst seit gestern, wo wir drüber geredet haben oder vorgestern, ist mir das so deutlich geworden, dass das vielleicht auch eben mit der Geschichte, die ich vorher erzählt habe, von meiner Sozialisation als auch als Kommandoführer oder als Führungskraft Entscheidungen treffen zu müssen. Ich bin risikofreudig und ich treffe Entscheidungen. Also während andere noch fünfmal überlegen, soll ich das jetzt machen, soll ich das Projekt angehen, mach mal das, da habe ich mir mit meinen Signaturstärken irgendwie schon so einen kleinen Plan gemacht und dann mache ich einfach. Dann wird gemacht. Also ich bringe wie dieses Buch, ja, oder solche verrückten Dinge wie hier.
Auf die Straße.
Auf die Straße. Einfach tun. Einfach fail fast ist so mein Motto.
Dein wichtigster Erfolg?
Positive Leadership in die Polizei eingebracht zu haben. Also auch in meine eigene tatsächlich. Das war jetzt gar nicht so ein Bottom-up-Prozess. Tatsächlich gewesen, so, dass wir das jetzt bei uns so verankern und auch ausbilden. Da bin ich unglaublich stolz drauf. Aber auch andere Polizeien. Ich durfte in Hessen das vor den Behördenleitern vorstellen, pitchen und dann haben die darüber abgestimmt. Die haben es eingeführt. Ich darf auch andere Polizeien dabei unterstützen und das macht mich tatsächlich echt stolz. Das ist schon echt was Cooles. Das gab es vorher nicht so.
Womit willst du in Erinnerung bleiben? Wir haben eben über das Thema Endlichkeit gesprochen. Selbst du, trotz Dienstsport, bist wahrscheinlich auch endlich.
Ja.
Was soll man mal über den Bürger, über den Dr. Bernd Bürger oder über den Bürgi oder über den Bernd?
Über den Bürgi, genau. Dass er ein netter Mensch war. So.
Bin ich zuversichtlich. Cool, vielen Dank.
Total gerne.
Ein Anpacker, ein Macher, ein Losleger. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber so empfinde ich Bernd als jemand, der bei der Polizei Positive Leadership voranbringt und auch vorandenkt, über vieles nachdenkt, aber die Dinge dabei nicht zerdenkt, sondern einfach auch mal macht. Schon ein sehr inspirierender Mensch, dieser Dr. Bernd Bürger, oder? Wie gesagt, so ging es mir, so ging es uns. Was nimmst du, was nehmt ihr mit aus dieser Folge? Schreibt's in die Kommentare auf Spotify, schreibt's auf LinkedIn oder per Mail. Danke dafür. Apropos Danke, vielen Dank an dich, lieber Dr. Bernd Bürger, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du so viel mit uns teilst. Und vielen Dank dir, liebes großartiges Team, liebe Marion, lieber Christoph, für Redaktion, Produktion, Perfektion, Inspiration. Ja, und natürlich vor allem auch danke dir, danke euch da draußen fürs Zuhören, fürs Mitdabeisein. Bis zum nächsten Mal bei Positiv führen. Ciao, Servus und bye bye.